Hi, hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen letzten Teil unseres Weihnachtsspecials. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Ross-Stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Science Park in Potsdam-Golm. Heute, wie könnte es anders sein, geht es natürlich um den Weihnachtsbaum. Ich glaube, den meisten von euch geht es so wie mir. Wenn ich an die Heiligabende meiner Kindheit zurückdenke, erinnere ich mich nach wie vor sehr gut daran. Der Baum wurde traditionell erst auf Heiligabend aufgestellt und geschmückt. Danach wurde das Wohnzimmer verschlossen und Geheimnisvolles ging im Zimmer vor sich. Die Spannung stieg und dann am Nachmittag, so gegen 17 Uhr, war es dann soweit. Ein Glöckchen ertönte aus dem Wohnzimmer. Und die Tür tat sich auf und der erste Blick richtete sich auf den im Kerzenschein erstrahlenden Weihnachtsbaum. Außerdem strömte Tannenduft und der Geruch von Kerzenwachs, Lebkuchen und Plätzchen aus dem Wohnzimmer. Auch Jahre später, wenn ich durch einen Nadelwald gewandert bin, erinnerte mich der Duft der Bäume immer sofort an Weihnachten. Ich weiß nicht, wer in eurer Tradition die Geschenke bringt. Bei uns war es das Christkind. Die Weihnachtsgeschenke lagen unter dem Baum und für jeden von uns gab es einen Weihnachtsteller mit Mandarinen, Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten. Am Weihnachtsbaum brannten echte Wachskerzen, die zuvor alle entzündet werden mussten, und der Baum war geschmückt mit silbernen Kugeln, Strohsternen, die wir gebastelt hatten, und, wie damals üblich, mit Lametta. Das Strohsternebasteln war mit verschiedenen Bastelschritten verbunden. Erst wurde das Stroh eingeweicht, dann gespalten oder aufgeschnitten, um einzelne Streifen zu bekommen, da es sich ja eigentlich um runde Strohhalme handelte, und dann wurden die Streifen gebügelt, damit sie schön platt wurden und man sie miteinander verkleben konnte. Bei uns ging es zwar nicht so zu wie bei Hoppenstedts, aber auf jeden Fall war auch bei uns früher mehr Lametta. Das Lametta, das wir benutzten, wurde allerdings nach Weihnachten beim Abschmücken keinesfalls am Baum belassen, sondern abgenommen und gut verpackt, sodass man es im nächsten, übernächsten und überhaupt in den kommenden Jahren wiederverwenden konnte. Die silbernen Kugeln, mit denen wir unseren Baum schmückten, waren aus Glas mit einer Silberschicht überzogen. Außerdem gab es auch kleine silberne Tannenzapfen, ebenfalls aus Glas, oder Vögel aus Glas mit Stoff bezogen. Ich erinnere mich besonders an eine kleine Kohlmeise. Die habe ich von meinen Eltern geerbt, wie auch die silbernen Tannenzapfen, und verwende sie noch immer. Wie überhaupt der Weihnachtsschmuck zu unserer Familientradition gehörte. Meine Eltern hatten den Baumschmuck nach dem Krieg gekauft und traditionell wurde jedes Jahr derselbe Schmuck verwendet, sodass jedes Jahr der Tannenbaum wie ein alter Bekannter aussah. Alles andere hätten wir komisch gefunden. Manches hat sich seither am Weihnachtsschmuck geändert. So weiß man mittlerweile, dass das Staniol-Lametta, welches wir früher verwendeten, Blei enthält und schädlich für die Umwelt ist. Wir verwendeten noch echte Wachskerzen. Da mein Vater bei der Feuerwehr war, stand für alle Fälle in der Nähe des Baums immer ein Eimer mit Wasser bereit. Er hatte bei seinen Einsätzen in der Advents- und Weihnachtszeit oft genug erlebt, wie ganze Wohnungen ausbrannten. Aktuell habe ich in einem Artikel gelesen, dass die Anzahl der Wohnungsbrände während der Weihnachtszeit um ein Drittel steigt. Im Jahr 2023 betrugen die Schäden durch Brände während der Weihnachtszeit 27 Millionen Euro. Also schön vorsichtig mit den echten Kerzen und vielleicht auch Wasser- oder Feuerlöschergriff bereit haben. Für alle Fälle. Ansonsten gibt es ja mittlerweile auch LED-Lichterketten, die auch hübsch aussehen können und nicht so viel Strom verbrauchen. Interessant war im Zusammenhang mit den Weihnachtsbäumen, die vor Kirchen oder Domen im Freien aufgestellt wurden, dass es ausreichte, an einer der unteren elektrischen Kerzen den leuchtenden Teil locker zu drehen und die gesamte Beleuchtung des Baumes ging aus. Das war oftmals ein beliebter Streich bei Heranwachsenden. Das geht mittlerweile mit den modernen Lichtern natürlich nicht mehr. Der Heiligabend endete bei meiner Familie mit dem Mitternachtsgottesdienst, also der Christmette. So viel zu meinen Kindheitserinnerungen. Wie die Stechpalme ein immergrüner Laubbaum ist, so handelt es sich beim Weihnachtsbaum um einen immergrünen Nadelbaum. Wie in der Episode über die Stechpalme beschrieben, stellten immergrüne Pflanzen, ob nun Laub- oder Nadelbäume, in heidnischen Kulturen bereits ein Symbol für Fruchtbarkeit, Lebenskraft und ewiges Leben dar. Mit ihrem grünen Blattkleid verbreiteten sie die Hoffnung auf das Wiedererwachen der Natur während der grauen Wintermonate. Die Lebenskraft der immergrünen Pflanzen sollte die Dämonen verscheuchen und die guten Geister beherbergen. Der Wunsch, sich etwas Grünes, Lebendes in der dunklen und kalten Jahreszeit ins Heim zu holen, scheint überregional verwurzelt zu sein. So existierte dieser Brauch schon bei Ägyptern, Chinesen und Hebräern sowie Kelten und Römern. Letztere verwendeten vor allem immergrüne Lorbeerzweige. Im Mittelalter schmückte man Häuser und Kirchen von Advent bis Mariae Lichtmess am 2. Februar mit Zweigen von immergrünen Gewächsen. Dabei handelte es sich um Stechpalmen, Kiefer, Fichten oder Lorbeerzweige. Vereinzelte Beschreibungen von Christbäumen gibt es bei uns ab Ende des 15. Jahrhunderts, vor allem aus dem Elsass. Ab Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts werden die Berichte über den Weihnachtsbaum häufiger und er findet auch Erwähnung in der Literatur. Beispielsweise 1774 in den Leiden des jungen Werthers von Johann Wolfgang von Goethe oder aber auch 1816 in E.T.A. Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mausekönig. Übrigens, hinter E.T.A. verbergen sich die Vornamen Ernst, Theodor und Amadeus. Der Brauch, an Weihnachten Nadelbäume zu Hause aufzustellen, war zunächst auf das wohlhabende Bürgertum beschränkt. Die ärmeren Schichten konnten sich die Bäume nicht leisten, sondern nutzten zunächst nur einzelne Zweige. Im Mittelalter begann man damit, biblische Szenen darzustellen. Beliebt war es, zu Weihnachten die Geschichte von Adam und Eva im Paradies darzubieten. Das hängt damit zusammen, dass am 24. Dezember nicht nur die Geburt Jesu gefeiert wird, sondern gleichfalls Adam und Eva gedacht wird. Wie im Alten Testament beschrieben, lebten Adam und Eva friedlich im Paradies, bis der Teufel sie in der Gestalt einer Schlange dazu verführte, die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Aufgrund ihres Ungehorsams verbannte Gott daraufhin Adam und Eva aus dem Paradies. An Weihnachten wird dem Menschen von Gott durch Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus Erlösung aus Liebe geschenkt. Was hat das nun mit dem Weihnachtsbaum zu tun? In Erinnerung an den Sündenfall wurde für die eben erwähnten Krippenspiele ein Paradiesbaum aufgestellt, von dem die Frucht gepflückt wurde. Da die Laubbäume im Winter keine Blätter haben, kamen nur immergrüne Bäume in Frage und hier wurden Nadelbäume verwendet, besonders Tannen oder Fichten. Aufgrund des Sündenfalls von Adam und Eva erklärt sich auch, warum Äpfel an den Baum gehängt wurden. Sie stellten symbolisch die Frucht der Erkenntnis dar. Auch heutzutage kann man künstliche Äpfel als Baumschmuck erwerben. Ab wann die Bäume nicht nur mit ihrem grünen Kleid die Zimmer verschönerten, sondern auch geschmückt wurden, ist nicht genau bekannt. Der Baumschmuck bestand am Anfang wohl zunächst aus den erwähnten Äpfeln, aber auch aus Nüssen und Papierblumen, vereinzelt auch aus Datteln. Später wurden auch Brezeln, Zuckerstangen oder andere Süßigkeiten an den Baum gehängt. Waren es zunächst Früchte und Lebensmittel, mit denen der Baum geschmückt wurde, so wurde der Schmuck mit den Jahren immer prächtiger. Zum Beispiel verwendete man vergoldete Nüsse oder auch in Silber- oder Goldpapier eingewickelte Früchte. Das waren die Vorläufer der Christbaumkugeln. Baumschmuck aus Glas tritt erst ab dem späten 19. Jahrhundert in Erscheinung. Die Stadt Lauscha in Thüringen ist durch das Glasbläserhandwerk und die Herstellung von Weihnachtskugeln bekannt geworden. Der Legende nach wurde das farbige Glas für die Baumkugeln von einem Glasbläser aus Lauscha entwickelt, weil er sich in diesem Jahr keine teuren Nüsse oder Äpfel für seinen Baum leisten konnte. Der Ursprung der kommerziellen Produktion von Christbaumkugeln liegt aber wohl tatsächlich in Thüringen. Bevor es zum Weihnachtsschmuck und der Produktion von Weihnachtskugeln kam, wurde das Aufstellen von Tannenbäumen an Weihnachten zunächst als unreligiöses Brauchtum abgelehnt. Ähnlich wie auch schon für die Stechpalme berichtet. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Christbäume in katholischen Kirchen erlaubt und 1982 wurde zum ersten Mal auf dem Petersplatz in Rom ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Es heißt, ausgehend von Deutschland habe sich das Aufstellen von Weihnachtsbäumen Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa verbreitet. Unter anderem soll der aus Deutschland stammende Prinz Albert, der Prinzgemahl von Königin Victoria von England, 1840 dafür gesorgt haben, dass ein geschmückter Weihnachtsbaum im Buckingham-Palast aufgestellt wurde, wodurch sich die Tradition des Christbaums in England verbreitet haben soll. Nach Nordamerika soll der Christbaum durch deutsche Auswanderer und Matrosen gelangt sein. In dem Zusammenhang werden oft zwei Namen genannt. Gustav Körner, der sich 1833 im Bundesstaat Illinois niederließ, und der deutschstämmige Jurist und Schriftsteller Karl Follen, der in Harvard deutsche Sprache und neuere deutsche Literatur lehrte und sein Haus 1832 mit einem Weihnachtsbaum geschmückt haben soll. Bevor ich auf die Biologie der Nadelbäume eingehe, möchte ich erst noch ganz kurz auf die Herkunft und Bedeutung des Weihnachtsliedes O Tannenbaum eingehen, dessen Variationen unsere heutige Podcast-Episode begleiten. Das Lied gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern überhaupt. Die Melodie entstammt einer alten Volksweise, zu der August Zarnack und Ernst Anschütz den Text geschrieben haben. Eigentlich geht das Lied und sein Text auf ein tragisches Liebeslied zurück, in dem der immergrüne beständige Tannenbaum sinnbildlich den Gegensatz zu einer untreuen Geliebten darstellte. Die zweite Zeile des Liedes hieß ursprünglich »Wie treu sind deine Blätter«, um den Kontrast zwischen der Treue des Baumes und der Untreue der Geliebten darzustellen. In meiner Kindheit wurde der Text so auch noch oft gesungen und ich habe mich immer gefragt, wieso Blätter als treu bezeichnet werden. Nun weiß ich, wo der Ursprung dafür liegt. In der zweiten Strophe des ursprünglichen Textes hieß es dann »O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte«. Ernst von Anschütz behielt die erste Strophe mit den grünen Blättern bei und ersetzte die vormals weiteren drei Strophen durch zwei neue. So entstand der neue Text im Jahre 1824. Die drei Strophen des Liedes lauten für alle, die ihn nicht mehr parat haben: O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Mittlerweile heißt es an dieser Stelle oft, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Kleid will mir was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Kleid will mir was lehren. Was ist jetzt aber das Besondere an den Nadelbäumen? Zunächst einmal, die Blätter der meisten Nadelbäume sind lang, sehr dünn und in der Tat nadelförmig, was den Bäumen ja auch ihren Namen beschert hat. Wenn auch die Blätter der Nadelbäume anders aussehen, so betreiben sie doch genau wie die Laubblätter Photosynthese. Die meisten Nadelbäume sind immergrün. Eine Ausnahme bilden die Lärchen und Goldlärchen, die im Spätherbst ihre Nadeln abwerfen. Je nach Baumart, Standort und Umweltbedingungen behalten die übrigen Nadelbäume ihre Nadeln 2 bis 40 Jahre. Wie bei der Stechpalme die Blätter auch nicht alle auf einmal abfallen, sondern immer mal wieder, stehen Stechpalmen und Nadelbäume nie ohne Blätter oder Nadeln da, weshalb sie ja auch als immergrün bezeichnet werden. Wie die Stechpalme sind auch die Nadelbäume wahre Wassersparer. Da die Oberfläche der Nadeln sehr viel kleiner ist als die der Stechpalmenblätter, verdunsten sie schon alleine deshalb weniger Wasser. Außerdem sind die Nadeln sehr robust und sind von einer Wachsschicht umgeben, was sie gleichfalls vor Austrocknung und Frostschäden schützt. Darüber hinaus entwickeln Nadelbäume bei Kälte glykolartige Substanzen, die wie ein Frostschutzmittel den Gefrierpunkt des in den Nadeln enthaltenen Wassers herabsetzen. Wenn man sich anschaut, wo Nadelbäume natürlicherweise gedeihen, dann wird sofort klar, warum sie einen solch effektiven Wasserhaushalt nötig haben und warum es von Vorteil ist, dass sie ihre Blätter im Herbst nicht verlieren. So wächst die Kiefer beispielsweise auf wasserarmen Sandböden. Und Fichte und Tanne sind vor allem im Gebirge, auch im Bereich der Baumgrenze, bestandsbildend, wo es wegen der Höhe kälter ist als im Flachland. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften kommen Nadelbäume auch im hohen Norden an kühleren und kalten Standorten vor, wo sie oft die dominierenden Pflanzen sind. Nadelholzgewächse sind häufig Pionierpflanzen, die auf nährstoffarmen Böden wachsen können, wo Samenpflanzen anderer Ordnungen wenig Chancen zur Besiedlung haben. Genau wie bei der Stechpalme, die Ressourcen spart, da sie ihre Blätter nicht abwirft, verhält es sich auch mit den Nadelbäumen. Während bei den Laubbäumen im Frühjahr eine große Kraftanstrengung notwendig ist, um die gesamte Blattmasse neu aufzubauen, einerseits aus eingelagerten Speicherstoffen, die mobilisiert und umgebaut werden müssen, andererseits müssen aber auch neue Stoffe gebildet werden, da durch den Blattfall des vergangenen Herbstes und trotz Rückgewinnung von Blattinhaltsstoffen doch auch ein Teil der wichtigen Stoffe verloren gegangen ist. Für diese Stoffproduktion werden Energie, Wasser und Nährstoffe benötigt. Im Unterschied dazu entfällt bei den immergrünen Pflanzen dieser Kraftakt, da die Blattmasse nicht neu gebildet werden muss. Das befähigt eben die immergrünen Gewächse dazu, auf Wasser- und nährstoffärmeren Standorten zu wachsen. Auf besseren und nährstoffreicheren Böden werden die Nadelholzgewächse demgegenüber häufig verdrängt. So kommen sie beispielsweise in den tropischen Wäldern Zentralafrikas und Amazoniens nicht vor. In hochgelegenen tropischen Bergregenwäldern, wie zum Beispiel in Südostasien, sind sie dann allerdings wieder vertreten. Eine besonders hohe Zahl an Nadelbaumarten findet man in Kalifornien, Mexiko, China, im Osthimalaya, in Japan und Taiwan. Die äußere Form der in unseren Breiten vorkommenden Nadelbäume unterscheidet sich stark von der der Laubbäume. Ihre Krone sieht vollkommen anders aus, weil sich die Äste der Nadelbäume zur Spitze hin nach oben biegen und der Längenzuwachs der Äste nach oben hin abnimmt. So entsteht ein kegelförmiger Baum. Bodenflora und Unterholz der Nadelwälder unterscheiden sich gleichfalls sehr stark von denen des Laubwaldes. Der Grund dafür ist einerseits, dass aufgrund des fehlenden Blattfalls im Herbst die Lichtverhältnisse zwar ganzjährig gleichmäßiger sind als im Laubwald, dafür aber auch weniger Licht auf dem Boden fällt. Andererseits besitzen die Nadeln einen hohen Harzgehalt, was zusammen mit der geringeren Lichtmenge zu einem langsameren und unvollständigen Abbau der abgefallenen Nadeln und zu einem sauren Auflagehorizont führt, was sich auf die Pflanzen und Tierarten im Nadelwald auswirkt. Prozent der Landpflanzen sind Samenpflanzen. Das heißt, sie vermehren sich durch Samen. Die Samenanlagen können sich aber stark unterscheiden. So bildet ein Teil der Pflanzen Blüten, bei denen die Samenanlagen von einem Fruchtblatt oder Fruchtknoten umschlossen und auf diese Weise geschützt sind. Das Ergebnis ist eine samenhaltige Frucht, so zum Beispiel Kirschen, bei denen der Kern, also der Samen, von Fruchtfleisch umgeben ist. Solche Pflanzen nennt man bedecktsamig oder mit dem Fremdwort Angiospermen. Diejenigen von Ihnen, die von Insekten bestäubt werden, legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Da wird mit Farbe und Duft gearbeitet, um die Insekten anzulocken, was stoffwechselmäßig mit viel Aufwand verbunden ist. Im Unterschied dazu bilden die Nadelbäume die weiblichen Blüten als Zapfen aus, in denen die Samenanlagen frei oder nackt auf flachen Schuppen liegen. Deshalb bezeichnet man die Nadelbäume auch als Nacktsamer oder Gymnospermen. Bestäubt werden die zapfenartigen weiblichen Blütenstände durch Pollen aus männlichen Blüten. Die männlichen Blüten sitzen am selben Baum, aber örtlich getrennt von den weiblichen Blüten. Man nennt dies einhäusig, getrennt geschlechtlich. Erinnert ihr euch noch an den Begriff? Ich hatte darüber gesprochen, als es um die Stechpalme ging. Die ist nämlich zweihäusig, getrennt geschlechtlich, Das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die Bestäubung der Samenanlagen bei Kiefern, Tannen oder Fichten erfolgt durch den Wind, sodass die weiblichen Blüten nicht herausgeputzt werden müssen, da sie ja keine Insekten anlocken müssen. In den männlichen Blütenständen werden große Mengen von Pollen gebildet, der dann wie eine Wolke vom Wind verweht wird und auch Autos und andere Gegenstände oftmals bepudert. Wurden die weiblichen Blüten befruchtet, so reift der Samen heran. Ist er ausgereift, wird entweder der ganze Zapfen samt der darin offenliegenden Samen abgeworfen oder die Samen fallen aus den Zapfen und werden durch Wind oder Tiere verbreitet. Alle Nadelgehölze mit zapfenförmigen Samenständen fasst man zur Klasse der Zapfenträger oder Koniferen von Konus zapfen und Fähre tragen zusammen. Nachdem wir nun ein paar biologische Grundlagen der Nadelbäume besprochen haben, zurück zum Weihnachtsbaum und seiner Produktion. Der mit Abstand beliebteste Weihnachtsbaum ist die Nordmanntanne mit fast 80% Marktanteil. Die Nordmanntanne ist im Kaukasus beheimatet und gehört zur Familie der Kieferngewächse. Erhalten hat die Tanne ihren Namen vom finnischen Botaniker Alexander von Nordmann. Die Nordmanntanne wird bei uns kaum forstlich genutzt, sondern in Weihnachtsbaumplantagen herangezogen. Das Saatgut für den hiesigen Anbau kommt meist aus Georgien. Dort pflücken Baumkletterer die Zapfen, die ganz oben am Baum wachsen. Kein ungefährlicher Job. Die Bäume werden dann bei uns aus den Samen gezogen und wachsen je nach Größe in circa 10 oder mehr Jahren zum verkaufsfähigen Weihnachtsbaum heran. In den ersten Jahren wachsen die Bäume sehr langsam. Ab dem 6. Jahr beginnen die Arbeiten, unter anderem zur Terminalverkürzung, das heißt, das Spitzenwachstum wird durch Hemmen des Saftstroms verlangsamt, damit die Abstände zwischen den Astreihen gleichmäßig werden. Der Aufwand für die Pflege der Weihnachtsbäume ist laut Erzeugerverband vergleichbar mit dem im Weinbau und beträgt ca. 80 Stunden pro Hektar und Jahr. Um die Anbauflächen der Weihnachtsbäume von Gras frei zu halten, werden mittlerweile anscheinend des Öfteren Schafe eingesetzt. Auf den Webseiten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald heißt es, dass etwa 2000 bis 4000 Produzenten haupt- oder nebenerwerbsmäßig mit dem Anbau und der Kulturpflege von Weihnachtsbäumen beschäftigt sind. Die Weihnachtsbaumproduktion sichere rund 8200 Dauer- und 7500 Saisonarbeitsplätze. Rechnet man mit einem Durchschnittspreis von 20 Euro pro Baum, was eher niedrig angesetzt ist, beträgt der jährliche Umsatz der Branche fast 700 Millionen Euro. Mehr als 20 Millionen Nordmanntannen werden jährlich an Weihnachten in Deutschland verkauft. Die Anzahl der importierten Bäume hat von knapp 3 Millionen Bäumen im Jahr 2005 auf 1,8 Millionen abgenommen. Die meisten der importierten Bäume kommen aus Dänemark. Im Jahr 2021 wurden laut Statistischem Bundesamt auf 20.500 Hektar Weihnachtsbäume angebaut. In der Natur können Nordmanntannen mehrere hundert Jahre alt werden. Es gäbe sicherlich noch ganz schön viel zum Weihnachtsbaum im Besonderen und zu den Nadelbäumen und ihren Eigenschaften im Allgemeinen zu sagen. Ich möchte aber für heute die Episode ausklingen lassen. Ich hoffe, euch haben die Folgen zur Weihnacht gefallen. Mir haben die Episoden sehr viel Spaß gemacht und ich plane für die Weihnachtszeit 2025 eine Fortsetzung, da es ja noch weitere Weihnachtsgewächse gibt, über die es auch Spannendes zu erzählen gibt. Ich wünsche euch friedliche und geruhsame Weihnachtstage und alles Gute für 2025, eure Uschi Rostedt.